Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, Jutta hat schon gesagt, heute biegen wir auf die Zielgerade ein. Heute mit dem vierten Advent beginnt die Weihnachtswoche und die ist dieses Jahr tatsächlich ziemlich lang, wie ja überhaupt die ganze Adventszeit in diesem Jahr ziemlich lang war. Und ich bin darüber ganz froh, es gibt ja diese Woche noch einiges zu tun. Ja, in unseren Breitengraden ist die Advents- und Weihnachtszeit wahrscheinlich die Zeit im Jahr, die am meisten von Traditionen geprägt ist. Also ich sehe hier schon mal den Adventskranz und ich kann euch verraten, irgendwo in diesem Haus steht schon ein Baum mit Ästen, der dann irgendwann auch mal schöner aussehen wird. Die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung. Eine Zeit, wir haben es gehört, der Vorfreude. Der erste Wochenspruch im Advent lautete: Freue dich sehr, Tochter Zion, rufe laut aus, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und ja, wie ist das so mit der Vorfreude? Ich glaube, freuen werden wir uns am meisten dann im Voraus, wenn wir etwas erwarten, was uns schon bekannt ist. Wenn uns das irgendwie vertraut ist, worauf wir uns freuen dürfen. Ganz allgemein prägen ja unsere Erfahrungen unseren Erwartungshorizont. Und so lebt die Vorfreude natürlich von positiven Erinnerungen. Wenn ich weiß, aha, das war ja schon so toll, das wird bestimmt wieder toll. Umgekehrt ist es bei unbekannten Dingen. Unbekanntes, das kann uns verunsichern. Da weiß man nicht so richtig, boah, was kommt jetzt da auf mich zu? Manchen macht das Unbekannte auch Angst. Das Unerwartete, boah, da kommt plötzlich jemand aus der Ecke, ja, das kann uns erschrecken. Und das Ungewohnte, das können wir nicht recht einordnen, das kann uns verwirren. Und deswegen fällt es wahrscheinlich den meisten von uns, ich schließe es mal von mir auf andere, leichter, sich mit guten Freunden zu treffen, als auf fremde Menschen zuzugehen. Gute Freunde sind wie so ein Stück Heimat. War letzte Woche ja im Urlaub, habe da viele gute Freunde besucht. Das war wie so ein Nachhausekommen, ja. In ihrer Gegenwart, da fühlen wir uns zu Hause, da fühlen wir uns geborgen, da können wir uns entspannen. Bei vertrauten Freunden, da müssen wir nicht irgendwie auf der Hut sein, habe ich jetzt was Falsches gesagt oder irgendwas in den falschen Hals gekriegt. Da können wir einfach nur sein. Und die Adventszeit als Zeit der Vorfreude, die ist für viele ja ebenfalls wie so eine Art vertrauter Freund. Ein Stück Heimat. Eine Zeit voller Erinnerungen, vielleicht auch manchmal mit ein wenig Wehmut, ja, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie sie vielleicht mal waren. Aber jedenfalls eine Zeit voller vertrauter Düfte, voller Melodien, voller Texte, die uns geläufig sind. Dazu gehören zum Beispiel die großen Christusweissagungen des Alten Testaments. Aber es gehören dazu natürlich auch die altvertrauten Advents- und Weihnachtstexte des Neuen Testaments aus dem Matthäus- und dem Lukas-Evangelium. Und viele von uns können auch eine ganze Reihe von Advents- und Weihnachtsliedern auswendig mitsingen, auch wenn wir sonst vielleicht keine Lieder auswendig können. So ein paar Advents- und Weihnachtslieder kann, glaube ich, fast jeder. Diese Melodien, die sind uns irgendwie seit Kindesbeinen an im Ohr. Die Texte, die haben wir im Kopf und so gehen uns diese Lieder immer wieder neu zu Herzen. Sie prägen uns. Und wir kennen ja den Spruch, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Da kann man das auch einfach mal so singen, selbst wenn keiner Klavier spielt oder ja, wenn man da einfach mal gerade durch die Gegend läuft. Und schon das Alte Testament lehrt uns, wie lebenswichtig, ich sage es bewusst, lebenswichtig auswendig Gelerntes ist. Auf Englisch sagt man ja learning by heart, also mit dem Herzen lernen. Und so war es auch im Alten Testament. Seit seiner Volkwerdung im Land Ägypten lebte das Volk Israel in einer erinnernden Erwartung, so möchte ich das mal nennen, erinnernde Erwartung. In der großen Abschiedsrede am Ende seines Lebens ruft Mose das Volk eindringlich dazu auf, seine Worte ja nicht zu vergessen, sondern sie sich fest einzuprägen, sie zu verinnerlichen, sie im Herzen zu tragen und vor Augen zu haben. Die Wörter gedenken und sich erinnern sind Hauptwörter dieser letzten Rede des Mose an sein Volk. Israel lebte von der getreuen Weitergabe dieser Worte von einer Generation zur nächsten. Weitergabe, wissen vielleicht einige, heißt auf Lateinisch Tradition. Tradition ist das, was wir weitergeben oder was uns weitergegeben worden ist. Und in diesem Sinne lebte Israel eine Traditions- und Erinnerungskultur. Was Gott in der Geschichte gesagt und getan hat, das war für Israel nicht irgendwie vergangen, das waren keine Geschichten aus grauer Vorzeit, sondern es wurde zur lebendigen Erinnerung, aus der das Volk seine eigene Zukunftshoffnung ableitete. Kann man alles wunderbar nachlesen im 5. Buch Mose, ist aber nicht heute unser Thema. Die Erwartung des Volkes Israel speiste sich aus der Erinnerung. Und das hebräische Wort für Zukunft, das bedeutet eigentlich so viel wie Zurückliegendes. Wenn ich also wissen will, was auf mich zukommt, muss ich zurückschauen. Zurück in die Zukunft sozusagen, das war das Motto Israels. Und deswegen war auch das Wort alt im alten Israel kein Schimpfwort, sondern eine Auszeichnung. Die Tradition war Israels Lebensnerv. Sie gab Halt und sie gab Hoffnung. Warum erzähle ich das? In dieser Tradition, in dieser lebendigen Tradition standen auch die ersten Christen. Die alten und die altvertrauten Texte der Heiligen Schrift waren ihnen Wegweiser für die Gegenwart und Leitstern für die Zukunft. Die ersten Christen lebten in der Hoffnung auf Erfüllung des längst schon Angesagten. Sie lebten in erinnernder Erwartung des Altvertrauten. Und kaum ein anderer Text des Neuen Testaments bringt das so verdichtet zum Ausdruck wie der ganz kurze Adventstext aus dem Matthäusevangelium. Da gibt es tatsächlich einen Adventstext, der steht in Matthäus 1 in den Versen 18 bis 25. Die möchte ich uns nun lesen. Matthäus 1, die Verse 18 bis 25, und ihr könnt auch hier gleich mitlesen. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der da spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Soweit Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Und in der Lutherbibel und in fast allen anderen Übersetzungen ist dieser kurze Abschnitt überschrieben mit die Geburt Jesu. Und dementsprechend wird dieser Text traditionell auch an Weihnachten verlesen. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, den am 4. Advent zu nehmen. Und es hat einen Grund, denn wovon ist hier eigentlich die Rede? Ist hier wirklich von Jesu Geburt die Rede, also von Weihnachten? hole ein bisschen aus. Dieses Jahr Weihnachten ist es genau 20 Jahre her, dass ich zum allerersten Mal in Israel war. Damals, vor 20 Jahren, tobte die zweite Intifada. Und deswegen war auch an einen Besuch in Bethlehem und in anderen Orten des Westjordanlands nicht zu denken. Und deswegen beschränkte ich meinen Besuch dann auf Jerusalem, hoffte, dass in der Zeit keine Busse in die Luft fliegen, und noch 2 Tage am Toten Meer. Bei späteren Reisen besuchte ich dann auch viele andere Orte des Heiligen Landes, darunter auch Nazareth, das ich gleich mehrfach auf meinem Programm hatte. Aber erst bei meinem vorerst letzten Besuch, vor 6 Jahren war das, ist mir dort in Nazareth eine Inschrift aufgefallen, die mich richtig gehend elektrisiert hat. Diese Inschrift, ich habe sie euch hier mal mitgebracht, die befindet sich auf einem Altar in der Krypta, also in der Unterkirche der Verkündigungskirche von Nazareth. Und dort steht in Anlehnung an Johannes 1,14 der Satz, Verbum caro hic factum est. Das heißt auf Deutsch, das Wort wurde hier Fleisch. Ich hatte diesen Altar schon öfter gesehen. Wenn man sich diese Kirchen anguckt, guckt man sich natürlich die Altäre an. Aber ich hatte das entscheidende Wörtchen immer irgendwie überlesen. Das Wort wurde hier Fleisch. Hä? Hier? In Nazareth? Nicht in Bethlehem? Bin ich erstmal drüber gestolpert, aber vieles mir plötzlich wie Schuppen von den Augen oder aus den Haaren. Ja, nicht Bethlehem, sondern Nazareth ist der Ort, an dem Gott Mensch geworden ist. An dem das Wort Fleisch wurde. Der Wohnort der Maria. Bethlehem wurde zwar zum Geburtsort Jesu, aber viele von euch wissen das besser als ich. Jeder Geburt geht ja ein 9-monatiger Vorlauf voraus. Mensch wird ein Mensch ja nicht erst bei der Geburt, sondern mit seiner Zeugung. Da beginnt seine Geschichte. Und ihr Lieben, wenn wir wirklich von Gottes Menschwerdung sprechen, dann gehört dazu eben nicht erst Jesu Geburt, sondern schon die Entstehung im Mutterleib. Der Sohn Gottes ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern er ist wie ein Mensch Mensch geworden. Der Sohn Gottes ging mit seiner Menschwerdung buchstäblich den Weg alles Fleisches. Und das schließt die 40 Wochen im Bauch der Maria ebenso ein, wie dann auch sein Sterben. Das zweite wird am nächsten Sonntag das Thema sein, so viel kann ich schon verraten. Und deswegen trifft diese Inschrift auf dem Altar in Nazareth vollkommen ins Schwarze. Das Wort wurde hier, in Nazareth, Fleisch. Der ewige Gottessohn wurde in Nazareth Mensch, hier, oder er wurde gar nicht wirklich Mensch. Und dementsprechend redet auch der Evangelist Matthäus an unserer Stelle eben nicht von der Geburt Jesu, sondern allgemeiner vom Ursprung Jesu. Das griechische Wort, was da steht, Genesis, das bezeichnet den Anfang oder den Ursprung von etwas. Und darum heißt ja auch das erste Buch in unserer Bibel Genesis, denn es erzählt vom Beginn der Welt, von dem Ursprung der Menschheit und von den Anfängen Israels. Und der Evangelist Matthäus, der greift ganz bewusst auf dieses erste Bibelbuch Genesis zurück, indem er seinem Evangelium die Überschrift gibt, Matthäus 1,1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Er verweist damit ausdrücklich zurück auf das erste Buch der Bibel. Denn solche Ursprungsgeschichten erzählt das Alte Testament, zum Beispiel von Noah, Genesis 6, oder von Terach, dem Vater Abrahams, kann man nachlesen, Genesis 11, oder auch von Isaak, dem Vater Jakobs, des Stammvaters Israel. Überall dort haben wir diese gleiche Formulierung. Alle diese Ursprungsgeschichten, die im ersten Buch der Bibel erzählt werden, sind Meilensteine der Geschichte Israels. Und wenn Matthäus das jetzt aufgreift, dann sagt er, ich schreibe jetzt diese Geschichte Israels mit der Jesusgeschichte fort. Die Jesusgeschichte so will er uns damit sagen, ist der Höhepunkt und das Ziel der gesamten Geschichte Israels, der gesamten Geschichte Gottes mit seinem Volk. Hier erfüllt sich, was die Propheten Israels im Auftrag Gottes angekündigt haben. Hier kommen die von Generation zu Generation weitergegebenen Erwartungen Israels ans Ziel. Matthäus sagt in Vers 22 und 23, dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der da spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Von Anfang an macht der Evangelist klar, wer dieser Jesus ist, von dem er dann in den folgenden 27 Kapiteln erzählt. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der als Mensch zur Welt gekommen ist und seit seiner Erhöhung allezeit bei uns ist bis an der Weltende. Jesus, so lehrt uns Matthäus, ist die rettende Gegenwart Gottes unter uns Menschen. Und um recht zu verstehen, wer Jesus ist, müssen wir deswegen beides betonen. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Mensch geworden ist aber der, der seinem Wesen und seinem Ursprung nach Gott ist. Der Evangelist Matthäus spricht also von der Menschwerdung Gottes und zugleich von der Menschwerdung Gottes. Beides muss man betonen. Beides will gehört sein. Und so hat die Jesusgeschichte im Grunde einen, ja sozusagen, doppelten Ursprung in Nazareth und im Himmel. Und noch genauer müssten wir eigentlich sagen, dass es Jesus von Nazareth überhaupt gab. Das wurde im Himmel beschlossen und vom Himmel her in Nazareth und Bethlehem verwirklicht. Und zu dieser Verwirklichung nahm Gott Menschen in seinen Dienst. Maria von Nazareth als Gottesgebärerin, Josef als irdischen Pflegevater. Maria brachte Gott zur Welt. Josef sorgte für die damals gesellschaftlich notwendigen Rahmenbedingungen. Jesus selber aber, so macht der Evangelist immer wieder deutlich, stammt aus einer anderen Welt, nicht aus unserer Menschenwelt, sondern aus der Welt Gottes. Kein menschlicher Vater war an seiner Zeugung beteiligt, denn Gott selber ist von Ewigkeit her sein Vater. Und das nicht bloß in irgendeinem übertragenen Sinn, so wie die Könige Israels Gott ihren Vater nannten oder wie auch wir jetzt Gott als unseren Vater anreden dürfen. Nein, Jesus ist in einzigartiger Weise Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. So sagt es unser altkirchliches Glaubensbekenntnis. Jesus ist der Emmanuel, der Gott mit uns, so sagt es der Evangelist Matthäus. Er lässt keinen Zweifel daran, wer Jesus ist. Jesus ist, wie er heißt. Jesu Name ist Programm. In dem Namen Jesus drückt sich aus, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist. Jesus, das heißt auf Deutsch so ungefähr, Jahwe, der Gott Israels, ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Gleich zu Beginn seines Evangeliums führt der Evangelist uns somit ein in das Geheimnis dieser Person, Jesus von Nazareth. Und wenn wir die Jesusgeschichte weiter verfolgen, dann soll uns auf Schritt und Tritt vor Augen sein, wer dieser Jesus ist. Er ist kein Mensch wie du und ich, sondern er ist die rettende Gegenwart Gottes in Person. Er ist dies mit seinen Wunden, übrigens nicht weniger als bei seinen Wundern. Von der Krippe bis zum Kreuz und darüber hinaus hört Jesus nicht auf, Gott zu sein. Und wir haben es gerade vorhin im ersten Lied gesungen, von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde. Trug Gott unsere Sünde. Auch im Tod ist und bleibt Jesus der immerwährend rettende Gott. Gott selbst kommt in diesem Jesus und als dieser Jesus zur Welt. Auch und gerade und ganz besonders in dem Gekreuzigten. Und eben darin, ihr Lieben, besteht das Evangelium, die frohe Botschaft von deiner und meiner Rettung. Dass am Kreuz eben nicht irgendein Mensch starb, sondern Gott für uns. Gott für uns. Und weil es hier an diesem Punkt um alles geht, deswegen wird auch bei der Namengebung nichts dem Zufall überlassen. Ein Engel macht dem Josef im Auftrag Gottes deutlich, was es mit diesem Kind auf sich hat, das Josefs Verlobte Maria ganz unerwartet erwartet. Was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ihr Lieben, wir verstehen die ganze Jesus-Geschichte nur dann recht, wenn wir in Jesus beständig den Gott Israels am Werk sehen, der für uns Menschen und zu unserem Heil Mensch geworden ist. In und als Jesus von Nazareth ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, dein und mein Schöpfer, höchstpersönlich auf der Weltbühne erschienen. Der Mariensohn, dem Josef den Namen Jesus geben soll, eben dieser Jesus ist, was sein Name sagt, nämlich die rettende Gegenwart Gottes in Person. Ausdrücklich begründet der Engel Gottes die Namengebung ja mit den Worten, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist sein Name, das ist der Jesusname. Ihr Lieben, nur dazu ist Gott Mensch geworden. Nur dazu ist der Sohn Gottes in diese unsere Welt gekommen, um dich und mich zu retten aus unseren Sünden, um der Todesnot unserer Verlorenheit ein Ende zu machen. Wenn wir diesen Jesus dann später am Kreuz hängen sehen, dann erst begreifen wir, wie sehr sein Name sein Wesen kennzeichnet. Denn Jesus hat sein Volk von ihren Sünden gerettet unter Einsatz seines Lebens. Unter Einsatz seines Lebens. Er hat sein Leben für uns eingesetzt, weil anders der Sünde nicht beizukommen war. Der Apostel Paulus bringt das so auf den Punkt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht. Für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jesus rettet uns nicht irgendwie, sondern er ist die göttliche Rettung in Person. Es ist Jesu Leib und sein Blut, sein ganzes für uns dahingegebenes Leben, in dem unsere Rettung verwirklicht ist. Aber damit ist die Bedeutung des Namens Jesus noch nicht auserzählt. Denn auf Jesu Namen sind wir getauft. In seinem Namen sind wir heute Morgen hier zum Gottesdienst zusammengekommen. Sein Mahl, das Mahl des Herrn Jesus, feiern wir, bis dass er kommt. Als der Gottessohn von Ewigkeit, der für uns Menschen und zu unserem Heil wahrhaft Mensch geworden, gestorben und auferstanden ist, ist Jesus uns bleibend gegenwärtig. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende, als der wahre Emmanuel. Ich heiße nur so, er ist es. Die rettende Gegenwart Gottes in Person. Und um dieses seines Namens willen trägt Jesus Christus, Gott selbst, dich bis in Ewigkeit. Das ist sein Name. Und wenn du heute nur einen Gedanken mitnehmen willst oder kannst, dann bitte den. In Jesus von Nazareth und als dieser Jesus von Nazareth ist Gott selbst Mensch geworden, dir Mensch zugute. So werden wir es Weihnachten singen. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Jesu Name ist Programm. Jesus ist die rettende Gegenwart Gottes für dich. Für dich. Gott ist Mensch geworden, um seine Geschöpfe, also auch uns, unter Einsatz seines eigenen göttlich ewigen Lebens von den Verderbensmächten der Sünde und des Todes zu befreien, um dich und mich zu retten. Jesus ist der heilige Gott. Und sein Kommen ist deswegen nichts anderes als das Kommen Gottes zum Heil. Und darum Darum ist der Advent eine Zeit zuversichtlicher Hoffnung und darum gebührt ihm, unserem Herrn und Heiland, alle Ehre und Anbetung. Ihm, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.